Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Katrin Posch.
Ja, mein Name ist Katrin Posch. Ich bin grundständig in der Ausbildung Gesundheitsmanagerin und im Master of Science in der Sport- und Gesundheitspsychologie ausgebildet. Und ja, im Rahmen meiner selbstständig freiberuflichen Tätigkeit arbeite ich unter anderem ja in der Erwachsenenbildung, aber auch im Coaching-Bereich, in der Fortbildung mit Athleten und Trainer rund um die Sportpsychologie. Und unter anderem so halt auch für die NADA. Die NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur für Deutschland. Und dort bin ich vor allem für das Thema der Prävention mit unterwegs. Also unter anderem in der Aufklärung von Vorträgen und Workshops für Athleten, Trainer, Eltern von leistungsorientierten Athleten zum Beispiel oder auch für die Sportfachverbände selber. Um sicherzustellen, dass die Athleten und Athletinnen gut informiert sind rund um die Prävention des Dopings, also wie kann ich einen sauberen Sport durchführen, genau, und wissen, wie sie handeln können, was ihre Rechte und Pflichten sind, wenn sie sich im organisierten Sport bewegen.
Herzlich willkommen, Katrin.
Danke.
Die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass wir schon mal gemeinsam vor dem Mikro saßen. Wir haben im Rahmen des Gesundheitsamtes eine vierteilige Reihe über Einsamkeit gemacht.
Genau.
Ich verlinke das dann auch, dann können die Interessierten sich das auch noch gerne anhören. Wie kommt man dazu, dass man sich in der NADA organisiert und da für die arbeiten möchte?
Ja, ich komme selber aus dem Leistungssport. Habe in meinen Jugendjahren sehr leidenschaftlich und ein bisschen ambitioniert bin ich geschwommen. Also damals so vor allem also im Becken so die Mittel- bis Langstrecke und im Freiwasser, das war dann so mehr meine größere Leidenschaft, die Langstrecke im offenen Gewässer, und habe das mit viel Leidenschaft in meinen Jugendjahren gemacht und kam selber aber irgendwann so an den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass Leistung im Sport und Freude nicht immer nur so einhergehen kann. Also dass auch viel dazu gehört, wenn man sich ambitionierte sportliche Ziele setzt, dass vielleicht die Freude am Sport hier und da so ein bisschen zurückstecken kann. Und dann kam gesundheitlich bei mir auch immer mal was dazwischen, dass ich den Sport nicht ganz so durchführen konnte, wie ich es mir vielleicht teilweise immer gewünscht hätte. Und so aus dieser eigenen Thematik vielleicht auch heraus, wie kann ich Leistung und Sport gesundheitsverträglich oder vielleicht im besten Fall auch gesundheitsförderlich gestalten, hat sich dann auch mein beruflicher Weg so heraus ergeben. Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin grundständig im Bachelor im Gesundheitsmanagement ausgebildet und bin dann für den Master nach Köln an die Deutsche Sporthochschule gegangen, habe dort meinen Master of Science in Psychology of Sport and Exercise gemacht. Genau, und aus dieser Leidenschaft der Sportpsychologie heraus bin ich wieder so ein bisschen zurück auf mein eigenes Thema auch gekommen, dass ich mich halt damit beschäftigt habe, wie kann man auch gesund leistungs- oder gesundheitsverträglich Leistungssport auch betreiben. Und die NADA selber hat auch eine gewisse Nähe zu der Deutschen Sporthochschule in Köln. Also der Hauptsitz der NADA ist in Bonn, Köln-Bonn ist relativ nah beieinander. Und einige quasi, die auch an der Sporthochschule in Köln ausgebildet werden, sind dann auch mit der NADA in irgendeiner Weise verknüpft oder haben dort mal gearbeitet. Und so habe ich eben gesehen, dass die NADA freiberufliche, selbstständige Mitarbeitende gesucht hat, teilweise auch immer mal wieder sucht, deutschlandweit. Und dann quasi auftragsbasiert schaut, wo es Bedarf. Also es können Workshops und Vorträge gebucht werden über die Prävention. Und dann wird das halt an freie Mitarbeitende vergeben, die halt irgendwie eine Expertise und einen Bezug zum Sport, zur Psychologie, zur Sportpädagogik vielleicht auch haben. Genau, und so mache ich das mittlerweile seit, ich glaube 2018, 2019, so in der Größenordnung, immer mal wieder, wenn sich halt was hier in der Region ergibt, was ganz gut ist. Also ich bin eine Zeit lang auch so vor allem nach Ostdeutschland hoch bis nach Berlin gefahren. Mittlerweile mache ich vor allem rund um Süddeutschland, also Landkreis München vor allem, teilweise Traunstein. Genau, wo halt gerade Aufträge sozusagen auch vorhanden sind und was mir auch von der Sportart und von der Zielgruppe selber Freude macht, das nehme ich dann gerne an. Genau, und dann gerade so dieses Doping-Thema finde ich halt total spannend, vor allem, weil ja, man mit den Athleten, die vielleicht da mittlerweile in einem ähnlichen Stand sind, wie ich es vielleicht damals für mich selber auch empfunden habe, dass man überlegt, wie kann ich gesundheitsverträglich auch wirklich Sport machen. Mit denen zusammenzuarbeiten, das macht mir viel Freude. Und damit man quasi aus diesem inneren Zwiespalt, wie kann ich meine Leistungsziele erreichen, wo setze ich vielleicht auch meine eigene Grenze und wie kann ich das auch akzeptieren, dass man da nicht irgendwann in diese Grauzone oder dann den wirklichen Schritt ins Doping hineingeht. Das interessiert mich einfach. Und da mit jungen Leuten und wie auch mit den Trainer und Trainerinnen zu arbeiten, das ethisch auch zu betrachten und auch die Gesundheitsaspekte von Doping mit reinzunehmen, das macht mir einfach viel Freude und das mache ich ja sehr gerne für die NADA.
Und musst du dich dann entscheiden, also du sagst, du machst Prävention, das heißt, man trifft sich in einem Raum und du erzählst was und dann gibt es vielleicht Workshops. Aber es gibt ja auch, wenn man an Doping und NADA-Mitarbeiter denkt, dann sind das ja die, die bei Veranstaltungen irgendwelche Teilnehmer, meistens die Sieger und dann noch irgendwelche Ausgelosten, begleitet, wenn die auf Toilette gehen und dann müssen sie eine Urinprobe abgeben. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du dich für die Prävention entschieden hast oder war es das, was damals gesucht wurde?
Also primär war es erstmal das, was gesucht wurde, aber ich glaube, ich würde auch gar keine Kontrolle machen wollen. Je nachdem, was kontrolliert wird, brauchst du da auch eine andere berufliche Expertise, dass du zum Beispiel halt Blut abnehmen kannst, also musst zum Beispiel ärztlich ausgebildet sein. Die Voraussetzungen erfülle ich gar nicht und das liegt auch nicht so sehr in meiner Kernexpertise wie ja diese psychologische oder ja ethisch-moralische Auseinandersetzung mit dem Thema im Sinne der Prävention.
Du hast jetzt eben schon von Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, die schon eher ambitioniert unterwegs sind. Gibt es für dich Gesprächssituationen mit der Etage darunter? Mhm. Also es gab vor einem halben Jahr, meine ich, eine Doku auch, vom Bayerischen Rundfunk, wo es um Doping im Breitensport ging, und das ist ja der Hammer. Also da wurde irgendwie gesagt, mindestens 30% der Teilnehmer an, was weiß ich, Ironmans, Marathonläufen und. Das ist enorm, was die sich so reinpfeifen. Ja. Hast du mit der Ebene Kontakt?
Ja. Ja, definitiv auch. Also auch da besteht immer wieder Interesse, sodass auch da wir Aufträge für solche Zielgruppen bekommen. Also ich sage jetzt mal Breitensport bis ambitionierter Breitensport, Amateursport, definitiv auch. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man sich anschaut, in welcher Zielgruppe die häufigsten Doping, in Anführungsstrichen Vergehen quasi auftreten oder wo man von der höchsten Dopingrate ausgeht, dann ist das tatsächlich eher so die mittlere bis untere Leistungsriege oder eher so die ambitionierten Hobbysportler. Und zwar primär eher aus dem Grund heraus, nicht, dass sie bewusst dopen wollen oder mit verschiedenen Substanzen oder Methoden ihre sportliche Leistungsfähigkeit steigern wollen, sondern oftmals hauptsächlich aus Unwissen heraus. Weil sie es nicht wussten, dass das, was sie vielleicht als Nichtsportler auch ganz legal tun dürfen, dass das unter dieser bestimmten Rahmenbedingungen des organisierten Sports eben halt als Doping gilt. Und genau das ist ein wesentlicher Kern, was wir in der Prävention halt vermitteln möchten, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich irgendwas Illegales unter der Ladentheke mir kaufe und da irgendwie so ein fancy Pülverchen einnehme in der Annahme, dass das meine Leistung steigert, sondern es kann der ganz normale Hustensaft sein oder der ganz normale Nasenspray. was ich vielleicht auch regulär wirklich selber einkaufen kann in der Apotheke oder was der Arzt mir vielleicht verschreibt, auch das kann Doping sein. Aber wenn ich eben ein Teilnehmer oder Teilnehmerin des organisierten Sports bin, dann muss ich halt wissen, dass ich diese Verpflichtung habe, mich darüber eigenständig zu informieren, um dann eben entsprechend dem Doping-Reglement mich auch sauber zu verhalten.
Also generell gilt dann Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Genau.
Aber es gibt ja zum Beispiel immer wieder jetzt so bei Themen, die so an die Öffentlichkeit, die man in der Öffentlichkeit eben auch mitbekommt, dass die dann sagen, ah, das wusste ich nicht, das war in der Butter im Restaurant oder so. Ne? Das ist ja für mich als der das liest total hanebüchen.
Ja.
Ist das realistisch?
Naja, du spielst wahrscheinlich so ein paar auf sehr presserelevante Fälle an, die es in den letzten Jahren auch gab. Das kann natürlich sein und dass da vielleicht auch eine gewisse Struktur dahinter steckt, dass gewisse Nationen oder Teams sich vielleicht da einen Vorteil verschaffen möchten und dann über solche Argumente versuchen, zumindest die Strafe abzumildern. Nichtsdestotrotz, ja, in der Regel kann das sein. Also es kann auch sein, gerade wenn du in südamerikanischen Ländern vielleicht unterwegs bist und dort Fleisch konsumierst, ganz regelhaft, dass einfach durch die Tierhaltung, die dort legal ist, einfach andere Substanzen ins Fleisch hineinkommen und das dann vielleicht zu einer gewissen Verunreinigung deines Steaks, was du vielleicht in Südamerika, Argentinien oder ähnliches gegessen hast, dann auch reinkommt und das im Zweifel bei einer Dopingprobe auch nachweisbar wäre. Gleiches gilt vielleicht auch für gewisse Kräuter oder vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, die unter eine andere rechtliche Verordnung und Prüfverfahren als ein Medikament fällt. Auch da können wir Verunreinigungen drin haben, die theoretisch dopingrelevant sind. Mhm. Also und wenn ich das einfach nicht weiß und darauf nicht achte, dann ist es manchmal schneller passiert, als man es vermuten möchte.
Also selbst wenn ich auf den Hustensaft und das Nasenspray verzichte, könnte es passieren, dass ich wenn ich ausgelost bin, bei einer Probe positiv bewertet werde.
Theoretisch schon. Also ja. Gerade Nahrungsergänzungsmittel sind echt ein großes Thema, wo wir davon ausgehen, dass wir ungefähr so um die 15% Verunreinigungen haben. Also 15% aller in Deutschland auf dem Markt verfügbaren Nahrungsergänzungsmittel eine gewisse Verunreinigung haben. Das ist für den Otto-Normalverbraucher eigentlich fast nicht relevant, weil du schmeckst es nicht und es ist so eine geringe Dosierung, dass es nahezu keine physiologischen Auswirkungen hat. Aber eben unter diesem Kodex des Sportes, unter dem NADA-Code, kann es halt durchaus sein, dass es erstens halt in einer Blut- oder Urinprobe nachweisbar ist und zweitens halt unter diesen unter dem Bestreben einer spitzenmäßigen sportlichen Leistung dieses letzte Quäntchen physiologischen Unterschied machen kann.
Mhm.
Genau, und deswegen, ja, es liegt auch in der Verpflichtung zu schauen, dass man sich möglichst sauber ernährt, auf Medikamente achtet und im Zweifel halt auf sicherere Produkte versucht, darauf zurückzugreifen.
Aber es gibt ja auch eine Liste, glaube ich, auf die man gucken kann, ne?
Genau, also vielleicht sollten wir noch mal kurz so von Anfang kurz ein bisschen klären, was Doping überhaupt ist.
Also das wäre noch eine Frage, wo hören die Nahrungsergänzungsmittel auf und wo geht Doping los? So, oder?
Genau. Also Doping an sich, wie gesagt, ist erstmal dieser Begriff Doping und das ganze damit verbundene Regelwerk, das nutzen wir nur oder das ist nur relevant, wenn wir uns im sogenannten organisierten Sport befinden. Und organisierter Sport ist alles das, wo ein Verein, ein Verband, ein Sportfachverband oder ähnliches dahinter steht, die dann meistens in der Regel wieder Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes sind.
Also das heißt, wenn ich dreimal in der Woche meine Runden drehe, egal jetzt beim Laufen oder Schwimmen oder Radfahren und mich vollpumpe, ist das für euch letztendlich ist irrelevant.
Genau, das können wir ethisch, moralisch, gesundheitlich diskutieren, aber fürs Doping ist das erstmal völlig irrelevant.
Okay. Mhm.
Genau. Ja, und unter diesem Kodex sozusagen, dass du Mitglied des organisierten Sportes bist, unterliegst du dann sozusagen automatisch in diesem Anti-Doping-Regelwerk. Und das Regelwerk gibt die WADA vor, die Welt-Anti-Doping-Agentur, und die beauftragt dann die nationalen Agenturen, also für Deutschland in dem Fall ist das dann die NADA, dieses Regelwerk auch nachzuhalten, beziehungsweise auch im Sinne der Prävention umzusetzen. Und sobald du dann Mitglied im organisierten Sport bist, musst du dich sozusagen diesem Regelwerk unterlegen und dich dann auch danach halten. Und dann kann es halt durchaus auch sein, dass du zum Beispiel im Rahmen eines Wettkampfes, also sei es jetzt irgendwie eine kleine Meisterschaft oder ein Freundschaftswettkampf, je nachdem, auf welcher Leistungsebene, dass du dann halt auch getestet wirst. Und wenn du sogar dann etwas höher in diesem Leistungsranking bist, dann kann es auch zusätzlich sein, dass du in einen sogenannten Testpool kommst. Da gibt die NADA dann Bescheid. Also wir klassifizieren auch nach Risikogruppen der verschiedenen Sportarten als auch nach deinem Leistungsniveau. Und dann packen wir dich als Athlet oder Athletin in einen sogenannten Testpool. Und wenn du in einem Testpool drin bist, dann kann es auch sein, dass du außerhalb von einem Wettkampf oder einem Turnier getestet wirst. Also da kommt die NADA dann auch mal zu Hause vorbei oder fährt in Urlaub hinterher oder wo man sich halt gerade so aufhält. Dann wirst du zu einer Probe aufgefordert und dann liegt es auch in deiner Verpflichtung, dieser Aufforderung nachzugehen. Also auch eine Probeverweigerung wäre in dem Sinne schon ähnlich einer positiven Dopingprobe zu bewerten.
Ja. Jetzt nehmen wir mal an, du bist eingeladen bei so einer Gruppe, Läufergruppe oder so, die das eher im breiten Sportspektrum macht, aber eben regelmäßig an Veranstaltungen teilnehmen möchte. Da gibt es sicherlich ganz viele, die das, was du dann erzählst, interessiert. Ui, das Nasenspray, das Nahrungsergänzungsmittel. Aber die schwarzen Schafe in der Gruppe, die dann dopen wollen, die dopen doch wahrscheinlich auch nach deinem Vortrag, oder?
Ja klar, also der das machen will, den werden wir durch einen Dopingvortrag nicht davon abhalten. Aber wie gesagt, die häufigste oder die größte Menge, weshalb positive Dopingproben auftreten, vor allem halt in diesem mittleren bis unteren Leistungsniveau, ist einfach aus Unwissenheit heraus. Mhm. Und die können wir ja mit der Prävention auf jeden Fall schon mal gut erreichen. Und was die Prävention dann zusätzlich versucht, ist in diesen eher höheren Leistungsebenen oder wenn ich dann wirklich mutwillig mir überlege, ich stehe jetzt an der Schwelle, wie könnte ich meine Leistungsfähigkeit vielleicht unterstützen, dass die Prävention versucht, dort einfach auch zu vermitteln oder die Entscheidungshilfe zu geben. Sport ist vielleicht nicht alles und es geht ja auch darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen und zu messen, in dem Sinne, welcher Körper ist leistungsfähiger. Und was ist es wert, wenn ich diese Leistungsfähigkeit vielleicht durch auch gesundheitsschädliche Medikamente oder Methoden versuche zu pushen, um dann diesen einen Moment des Erfolges zu erleben? Also wie sehr definiere ich mich über diesen Erfolg oder bin ich nicht vielleicht glücklicher und zufriedener mit mir selber, auch ein gesunder Zweiter zu sein als ein vielleicht gesundheitsgeschädigter erster Platz? Ersten Platz zu belegen.
Wie hoch ist die Erfolgsquote?
Ja, das ist immer so eine Sache der Prävention, auch außerhalb natürlich. Ne? Also man sagt ja auch, Prävention ist schwer zu messen. Also du kannst nicht sagen, was wäre passiert, wenn ich nicht die Prävention gemacht habe. Aber wir gehen davon aus, dass zumindest halt in diesem mittleren bis unteren Bereich, gerade wenn wir halt in den Nachwuchs hineingehen, schon auch was bewegen können, im Sinne, dem Thema überhaupt erstmal sensibel gegenüber zu sein. Viele wissen halt auch gar nicht, die gehen vielleicht aus Freude und Spaß, wachsen die in ihrem Sportverein auf, vielleicht sind sie dann auch besonders gut, kommen dann vielleicht irgendwann in den Kader, vielleicht auch mal in ein Sportinternat und sind noch nie mit dem Thema Doping in Berührung gekommen. Und dann kommt vielleicht der Trainer oder die Internatsleitung und sagt, ja, nimm doch mal hier das Vitamin-C-Präparat, das tut dir gut. Oder vielleicht auch jemand, der es vielleicht wirklich drauf anlegen will, auch das soll es geben, der sagt, ja, nimm mal hier die Pillen, die tun dir gut im Training. Mhm. Und einfach auch so eine gewisse Awareness bei den Athleten und Athletinnen hervorzurufen, dass sie reflektieren, was bedeutet es, sauberen Sport zu machen? Und dieser Kerngedanke eben des Sports, sich ethisch zu reflektieren, will ich das um jeden Preis tun oder will ich fair und sauber tun und eigentlich das, was den Sport ausmacht, nämlich mich auf Augenhöhe physiologisch mit meiner körperlichen Leistungsfähigkeit zu messen, will ich das erreichen oder ist es mir mehr wert und ich setze damit vielleicht meine Gesundheit aufs Spiel?
Aber dafür, was du jetzt sagst, muss man ja schon auch ein sehr, also erstmal ein reflektierter Mensch sein. Und ich muss ja auch selbstbestimmt sein. Also du hast das ja eingangs gesagt, dass auch viele Eltern oder Coaches bei dir zuhören oder dich auch einladen. Ich könnte mir vorstellen, dass Eltern da echt ein schwieriges, ein hartes Pflaster sind.
Mhm. Also würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt sagen. Also bei den Eltern ist es oft auch so dieser Aha-Moment, ja, Kind, nimm mal das Vitamin-C-Präparat, jetzt gerade im Winter, oder ein bisschen Vitamin D. Oder auch bei Eltern von jungen Mädchen mit Migräne oder Zyklusbeschwerden, nimm doch mal hier das Schmerzmittel, das macht nichts und dann kannst du wieder zum Training gehen und so. Aber genau auch dieses Schmerzmittel oder das Vitamin-D-Präparat, einfach aus Unwissenheit heraus, kann es sein, dass genau dieses ausgewählte Schmerzmedikament vielleicht dopingrelevant ist. Und es gibt sehr einfache Möglichkeiten, die NADA als Hilfestellung mit an die Hand gibt, dass man halt vorher klären kann, ist jetzt mein präferiertes Schmerzmedikament dopingrelevant oder nicht. Und sehr häufig gibt es auch wirksame oder ähnlich wirksame Alternativen. Ja. Und wenn man das weiß, kann man das sehr einfach dann auf die Alternative drauf zurückgreifen. Aber vielleicht hat Mama, Papa das gar nicht böswillig gemeint. Die wollten ja nicht unbedingt, dass ihr Kind vielleicht gedopt wird. Ja. Aber aus Unwissenheit heraus ist es gar nicht so selten, dass es dann doch mal passieren kann. Und dann ist es hinten raus halt ja sehr, sehr schade, wenn dann einfach eine sportliche Leistung vielleicht aberkannt wird, weil positiv getestet wurde beispielsweise. Und das bedeutet ja dann auch, dass ich dann nicht mehr an meiner Trainingsgruppe teilnehmen kann. Also auch für die Persönlichkeit der Kinder hat das durchaus soziale Folgen, würde ich es auch mal so nennen, dass ich in der Trainingsgruppe nicht mehr dabei bin, meinen Sport nicht mehr regelhaft ausführen kann, weil ich einfach eine gewisse Zeit dann vom organisierten Sport gesperrt werde.
Und wie stark haftet der Dopingverstoß an einem Athleten, also gerade an einem jungen Athleten? Ist das so wie Kacke am Schuh, dass man dann später auch keine guten Werbeverträge kriegt? Oder ist wie beim Jugendstrafrecht, ist das dann irgendwann lässlich?
Ja, das kommt natürlich auch mal ein bisschen auf den individuellen Fall an. Aber ich, je nachdem, wie öffentlichkeitswirksam quasi auch über den Fall berichtet wird, ist die Welle sicherlich etwas größer oder kleiner. Aber für die individuelle Person und ich würde auch mal so weit gehen, für die unmittelbare Trainingsgruppe der Person als auch den zuständigen Trainer oder die Trainerin, wirft das natürlich schon so einen gewissen Schatten mit sich. Und oder auch wenn ich eine Teamsportart betreibe und eine Person aus dem Team wird positiv getestet, hat es immer so ein bisschen einen faden Beigeschmack. Ne? Ist das jetzt nur auf diese eine Person oder ist es vielleicht auch das ganze Team, was in gewisser Weise sich einen Vorteil verschafft hat? Ja. Und im Sport ist es so, wir haben eine sogenannte Beweisumkehrlast. Also es ist anders als außerhalb des Sportsystems. Außerhalb des Sportsystems muss ja in der Regel die Justiz oder die Polizei quasi dir nachweisen, dass du etwas falsch gemacht hast. Im Sport wird dieses Prinzip umgedreht. Dort muss der Athlet nachweisen, dass er sauber ist. Mhm. So, und wenn ich das nicht nachweisen kann, weil ich zum Beispiel keine saubere Probe abgegeben habe nach Aufforderung, dann geht man erstmal davon aus, dass ich zumindest physiologisch mich nicht mehr auf Augenhöhe mit anderen messen kann.
Du musst ja keine Namen nennen, aber gibt es so Fälle, dass du im Jugendbereich jemand auffällig oder aufgefallen ist, der aber dann später durchaus eine internationale Karriere gemacht hat?
Also mir sind jetzt da keine konkreten Fälle bekannt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass natürlich in unteren Leistungsebenen weniger wahrscheinlich getestet wird. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass du mal auch auf Meisterschaften getestet wirst. Das ist theoretisch schon auch möglich. Aber je älter du wirst und je höher du in die Leistungsspitze hochgehst, desto wahrscheinlicher und häufiger wirst du von der NADA auch getestet. Sprich, ich würde fast so weit gehen, dass man sagt, vielleicht so im frühen Jugendalter oder wenn ich an den Sport herangeführt werde und vielleicht schon im Verein bin, theoretisch Teil des organisierten Sports bin, dass man aus Unwissenheit vielleicht einfach tatsächlich mal irgendein Medikament genommen hat, aber dann halt auch im Sinne der Prävention, gerade wenn die Athleten dann in dieses Leistungssystem immer weiter hineinwachsen, dann halt aufmerksam zu machen, hey, du musst da schon schauen, was du an Medikamenten nimmst, was du an Nahrungsergänzungsmitteln nimmst. Und mit dieser Sensitivität wird es in der Regel, sind die Athleten dann auch sehr bemüht, ja, sauber auch weiterhin sich zu verhalten.
Ab welcher Leistungsstufe werden Dopingtests durchgeführt?
Also rein theoretisch ist das bei der Bambini-Mannschaft Fußball hinter Dupfing oder so durchaus möglich. Praktisch natürlich werden die Ressourcen so verteilt, wo die NADA davon ausgeht, dass auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine positive Probe vorliegt. Es kommt dann auch so ein bisschen auf die Sportart drauf an. Also die NADA gliedert die Sportarten in verschiedene Risikogruppen. Es gibt Sportarten, wo wir einfach wissen, dass man theoretisch mit verschiedenen Substanzen auch eine höhere Leistungssteigerung erzielen kann, wie vor allem ausdauerbetonte Sportarten oder sehr kraftintensive Sportarten. Da ist es dann auch etwas wahrscheinlicher, dass wir schon in etwas unterer Leistungsebene reingehen. Aber man kann in etwa sagen, ich kann aus dem Schwimmsport zum Beispiel berichten, dass etwa so auf Bezirksebene angefangen wurde zu testen, also auf Bezirksmeisterschaften für Nordrhein-Westfalen, was natürlich auch ein relativ einwohnerdichtes Bundesland ist. Also ich würde für hier Oberbayern und Bayern davon ausgehen, dass unter Umständen auch bei Bezirk bis oberbayerische Meisterschaften durchaus schon mal möglich ist, zu testen, aber halt immer unter der Abwägung, wie risikobehaftet ist auch die Sportart.
Ja. Gibt es die Eltern oder gibt es auch die Trainer, wie man sie aus Serien kennt, die so erfolgsfixiert sind? Also ich spreche jetzt von Jugendlichen und Heranwachsenden, dass sie das Doping billigend in Kauf nehmen? Oder ist das eine Fantasie von Buchautoren?
Die gibt es sicherlich. Dieses ganze System rund um Doping und Anti-Doping gibt es ja nicht umsonst. Also es gibt sicherlich sehr leistungsfixierte Eltern, als auch Kinder und Jugendliche vielleicht auch aus sich heraus, die ein gewisses Leistungsbestreben auch haben. Aber es ist durchaus auch möglich, dass natürlich das Umfeld entsprechend darauf einwirkt, sei es jetzt ein Elternteil oder halt auch Trainer und Trainerinnen. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht der Regelfall. Also ich glaube, der Regelfall ist wirklich, wie gesagt, eher, dass ich unwissentlich zu dopingrelevanten Substanzen greife. Aber natürlich soll und will das System auch die abgreifen, die sich halt nicht fair verhalten. Und sei es jetzt aufgrund von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel einem Elternteil, oder halt aufgrund einer Leistungsbestrebung des Athleten selber.
Jetzt gibt es ja ganz viele, also so wird es zumindest suggeriert, auch in diesem Fernsehbeitrag, Möglichkeiten inzwischen übers Internet sich Zeug zu bestellen.
Ja.
Wie weit ist die NADA auf der Höhe der Zeit?
Es ist so ein bisschen wie im Strafrecht, ne? Also es gibt dann wieder neue Methoden und dann, oder wie vielleicht in der Drogenszene, und dann muss man vielleicht wieder neu, also es gibt vielleicht eine neue Droge und dann muss sich das Strafrecht wieder was überlegen, wie sie dem quasi auf die Schliche kommt, um das auch testen zu können. Also man hängt immer so einen halben Schritt sozusagen hinterher. Es gibt natürlich, gerade wenn wir so Richtung Gendoping gehen, was wahrscheinlich so in Anführungsstrichen das Doping der Zukunft sein könnte, gibt es schon auch Experten und Expertinnen innerhalb der NADA, die sich damit extrem beschäftigen und auch immer so ein bisschen auf Spurensuche gehen, was könnten in Anführungsstrichen die neuesten Trends sein, die sich vielleicht auch so entwickeln. Es gibt ja vielleicht auch neue Substanzen, neue Medikamente, die dann wieder mit physiologischen Steigerungen assoziiert werden. Dass man da schon immer so einen gewissen Radar hat, wie sich die Szene auch weiterentwickelt und dementsprechend auch die Probenahme anpassen zu können. Beispielsweise wurde vor einigen Jahren eingeführt, dass bei gewissen Leistungsathleten, gerade so im ausdauerbetonten Sport, auch sogenannte Blutpässe angelegt werden, weil man gerade die leistungsoptimierende Veränderung von Blut und Blutbestandteilen lange nicht nachweisen konnte, aber die über den Zeitverlauf nachweisen kann. Ne? Also das ist da keine spezifische Substanz, die ich dann im Blut finde, sondern halt zum Beispiel eine Sauerstoffanreicherung, die dafür sorgt, dass ich länger Sauerstoff verstoffwechselnd arbeiten kann.
Das ist das, wo ich mein Blut mir selber spende und das wird dann irgendwie aufbereitet.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Das ist auch bekannt als Blutdoping. Ne? Das, so Anfang der 2000er war das im Radsport ein großes Thema. Und ja, das ist jetzt einfach so ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat, es wurden quasi aus der Sportszene neue Methoden oder halt Substanzen entwickelt, die dann wieder zu leistungsoptimierenden Zwecken verwendet werden. Und dann überlegt man sich halt, wie kann man das in dieses Kontrollsystem mit etablieren, dass man quasi auch dem gerecht wird. Und die Antwort damals war halt, dass man sogenannte Blutpässe anlegt für Athleten, wo man weiß, dass die halt fürs Blutdoping besonders ambitioniert wären, rein aus ihrer Sportart heraus. Und dann über den Zeitverlauf quasi nachvollziehen kann, ob quasi eine Veränderung, eine Leistungsoptimierung des Blutes stattgefunden hat. Und so wird das höchstwahrscheinlich dann auch in Zukunft beispielsweise eben mit dem Gendoping sein, dass man sich neue Kontrollmechanismen überlegen muss, um halt der Entwicklung des Wissensstands rund um Dopingsubstanzen und Methoden auch gerecht zu werden.
Was ist so, kannst du ein Beispiel geben für Gendoping?
Mhm. Also es gibt wohl mittlerweile theoretisch die Möglichkeit, einzelne Anteile von Genen zu deaktivieren, dass zum Beispiel das Muskelwachstum nicht stoppt. Also beispielsweise, es gibt das auch aus physiologischen Zwecken, das ist quasi wie so eine Art Gendefekt, dass der Muskel immer weiter wächst, also mit dem Trainingseffekt auch immer weiter wächst. Man muss natürlich schon rein trainieren, ne, einen gewissen Trainingseffekt schon draufsetzen, aber dass dann dieses keine physiologische Limitierung mehr des Muskelwachstums einer bestimmten Muskelgruppe passiert. Mhm. Und man munkelt, dass es schon theoretisch möglich sei, sozusagen diesen Anteil des Gens in irgendeiner Art und Weise zu deaktivieren, dass man mit zusätzlichen Trainingsreizen wahrscheinlich auch immer ein weiteres Muskelwachstum provozieren könnte, was natürlich wiederum sportlich profitabel sein kann.
Aber schon bei uns als Erwachsenen, also nicht bei Säuglingen oder so, dass man das mit CRISPR-Cas macht, sondern
Naja, das ist wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich zu diskutieren. Also erstmal wäre es wahrscheinlich für Erwachsene oder schon tätige Leistungsathleten oder Athletinnen erstmal ein Thema. Aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ne? Also ich glaube, das ist dann auch eine ganz große ethische Frage, wo die Medizin auch außerhalb der Dopingszene quasi sich in der Thematik weiterentwickeln will und wo man vielleicht auch sagt, man lässt die Natur einfach Natur sein.
Mhm. Kommen wir gleich noch zu. Aber du hast ja die 2000er schon angesprochen, also das war ja die große Zeit von EPO auch. Ja. Ja. Und ich war damals ja wahrscheinlich so ambitionierter Freizeitsportler, so auch im Schwimmbecken. Und ich habe damals oft drüber nachgedacht, ich würde das auch gern mal nehmen. Habe das natürlich nie gemacht, weil ich viel zu viel Schiss habe und so weiter. Aber die Frage stellt sich ja schon, also welche Folgen, oder wenn man jetzt so EPO mal nimmt als Beispiel, kann man wahrscheinlich heute super nachweisen, nimmt kein Mensch mehr, oder? Ist EPO noch?
Also da gehört schon medizinisch ein bisschen was dazu. Also ich würde sagen, so als Laie ohne entweder eigenes medizinisches Wissen oder zumindest eine Fachperson, die einem da ein bisschen unterstützt, ist es wahrscheinlich immer noch schwierig, wenn ich mich jetzt so im breiten oder ambitionierten Breitensport befinde. Aber ich meine, wenn ich jemanden suche, das Internet hat möglicherweise auch die richtige Person.
Das war ja
bereit.
Damals noch nicht so etabliert. Aber wie würde sich das auf so einen Freizeitsportler wie mich auswirken, wenn ich dope, also gezielt auf Ausdauer, so Ausdauerpräparate nehme?
Ja. Also wahrscheinlich, wenn man es jetzt wirklich drauf anlegen würde, könntest du natürlich in gewisser Weise deine Sauerstoffverstoffwechslung optimieren, in dem Sinne, dass du halt, dass deine Muskulatur zu einem späteren Zeitpunkt in die Übersäuerung kommt. Sprich, du kannst mehr von dem, was du einatmest, als Energie für deine Muskeln zur Verfügung stellen, um dann quasi auch länger, über einen längeren Zeitraum in eine ausdauerbetonte Belastung hineinzugehen oder auch diese Schwelle quasi zur Übersäuerung so ein bisschen anzuheben. Das ist durchaus möglich. Das wären sozusagen denkbare Effekte auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz, jedes Medikament, was du nimmst und jede Methode, die in die reguläre Physiologie eingreift, hat natürlich auch immer sogenannte Nebenwirkungen, so würden wir das in der Medizin bezeichnen. Also es hat natürlich auch Auswirkungen auf zum Beispiel dein Herz-Kreislauf-System. Ne? Dein Herz würde entsprechend wachsen, die Viskosität deines Blutes verändert sich, ne? Dass zum Beispiel auch ein Schlaganfall oder Thrombosen durchaus wahrscheinlicher werden. Ne? Wenn du dann du müsstest dich dann wahrscheinlich häufiger bewegen, und wenn du da mal eine längere Zeit lang nicht mehr in Bewegung bist, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dein Blut verdickt und zum Beispiel halt dann zu einer Thrombose führt. Das wäre so eine denkbare Nebenwirkung, die halt aus dem EPO bzw. aus dem Blutdoping heraus.
Deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht, aber es war nicht, weil ich da zu viel Angst hatte. Aber ich würde es schon merken. Ja. Oder ist es bei Doping so, ich muss generell so ein Mindestmaß an Trainingsintensität haben, damit das überhaupt sichtbar wird, also das, was ich da erreiche.
Ja, also die sportliche Leistungssteigerung, da ist Doping, ich sag mal so, das letzte Quäntchen, was den Unterschied machen kann, wenn man meint, man müsste in diese Grauzone oder in diese Verbotszone mit hineintreten. Aber ich sag mal, wenn du jetzt Freizeitsportler bist oder ambitionierter Hobby-Breitensportler, dann wird das für deine sportliche Leistungsfähigkeit keinen großen Unterschied machen. Die Aussage würde ich tätigen. Da gibt es viele, viele Stellschrauben davor, die durchaus legal sind und die ich vorher versuchen würde zu drehen, wie zum Beispiel im Sinne der Sportpsychologie deine mentale Bereitschaft, Leistung abrufen zu können, oder halt im Sinne der Trainingssteuerung, ne, dass man quasi dein Training optimiert, deine Ernährung optimiert, deine Flüssigkeitsaufnahme unter zum Beispiel einem Laufwettkampf mit optimiert. Das sind viel effektivere Stellschrauben, als wenn ich dann quasi mich dann bewusst für ein Dopingmittel oder eine Methode entscheiden würde. Der Unterschied macht dann eher in der Leistungsspitze vielleicht das letzte Quäntchen aus, als
der Eintritt am Mont Ventoux zum Beispiel.
Ja, genau.
Du hast es immer wieder angesprochen, und das ist natürlich ein großes Thema, ne? So diese ethische Betrachtung. Im Sommer waren Olympische Spiele und da war ja auch Doping ein Thema. Und ist Doping oder das Verfolgen von Menschen, die dopen, ist das eigentlich noch zeitgemäß im Spitzensport? Mhm. Weil, schiebe ich auch, es gibt ja irgendwelche Milliardäre, die sagen, wir wollen einen Sportraum schaffen, in dem das alles erlaubt ist, weil nur unter diesen Umständen überhaupt neue Höchstleistungen denkbar sind. Also der Weitsprung-Weltrekord ist irgendwie 50 Jahre alt.
Ja.
Ja? Und dann muss man, ja, ist doch geil, wenn man jetzt irgendwie mit Doping noch mal 15 Zentimeter weiterspringen kann.
Ja. Ja, durchaus. Und ich finde, das ist auch durchaus eine berechtigte Diskussion, die auch weiterhin geführt werden sollte. Also es gibt schon immer wieder diese Stimmen auch, die sagen, es wäre doch interessant, wenn wir einfach alles freigeben, sei es jetzt technisches Doping, also eine gewisse Optimierung von technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel dem Stab beim Stabhochsprung, oder im Schwimmen gab es ja auch lange die Schwimmanzüge, die auch einen gewissen Auftrieb hatten. Das würde man auch vielleicht unter einer gewissen Art als technische Optimierung betrachten. Also was wäre in Theorie, wenn wir das alles freigeben würden, wäre das nicht viel mehr auf Augenhöhe ein Leistungsvergleich? Und da gibt es eben diesen Kodex, dass der aktuelle Stand der Diskussion sich darauf geeinigt hat, zu sagen, wir wollen erstens die Grundphysiologie vergleichen, und wenn wir alles freigeben würden, dann würde das höchstwahrscheinlich auch unter einer gewissen Gesundheitsschädlichkeit für die Athleten mit einhergehen. Also würden wir es in Kauf nehmen wollen, dass sich jemand so sehr dopt und Doping so sehr in Anspruch nimmt, um im Zweifel auch seinen Körper und seine Gesundheit damit aufs Spiel zu setzen? Oder sagen wir, nee, wir wollen auf Augenhöhe im Sinne der Physiologie den Vergleich.
Also auch, dass die Sportler ihren Lebensabend erleben.
Ja, definitiv. Aus der deutschen Geschichte heraus haben wir so ein bisschen die retrospektive Laborbeobachtung der DDR, wenn wir das so sagen wollen, wo zwar nicht offiziell, aber zumindest inoffiziell quasi alles freigegeben war, auch wenn die Athleten oder Athletinnen das nicht unbedingt wussten, dass sie gedopt wurden. Aber gerade aus Leistungsathleten aus dieser Zeit der DDR-Geschichte heraus gab es einige spontane Todesfälle, wo kerngesunde, durchtrainierte Athleten von heute auf morgen auf einmal umfallen. Und das ist die Frage, zu welchem Preis wollen die Zuschauer Leistung sehen? Zu jedem Preis oder gibt es doch dieses schützenswerte Gut der Gesundheit, wo wir nicht im Stierkampf im Endeffekt dann den Stier gewinnen sehen wollen, sondern ja auf physiologischer Augenhöhe einen Leistungsvergleich betrachten möchten. Denn auch ja, diese Zuschauerperspektive ist natürlich auch relevant. Ne? Was möchten die Zuschauer sehen? Es gibt tatsächlich auch ein Gedankenspiel, ein weltweites Turnier, wie du es eben auch schon angedeutet hast, zu veranstalten, wo genau dieser Anti-Doping-Code nicht mehr gelten soll. Es wird meines Wissens nach, ich müsste noch mal schauen, was so der letzte Diskussionsstand war, aber meines Wissens nach noch diskutiert, ob man das so stattfinden lassen möchte und nicht. Und auch quasi, was würde das für die Athleten bedeuten? Können sie entscheiden, dass sie heute im regulären organisierten Sport teilnehmen wollen und morgen auf diese Art von freigegebenem Wettkampf unter jedem Mittel teilnehmen? Und gibt es dann vielleicht auch wieder einen zurück? Oder sagt man, wenn ich einmal diesen Schritt gegangen bin, mich vielleicht auch eigenständig dafür entschieden habe, zu dopen und unter jedem Preis meine sportliche Leistung zu optimieren? Was bedeutet das für mich persönlich? Und gibt es dann vielleicht auch wieder einen zurück in den organisierten Sport? Das wird alles noch diskutiert und ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Ne? Also die Athleten werden auch damit gelockt mit entsprechend höheren Preisgeldern. Aber ich glaube, wir sollten das als Gesellschaft auch gut für uns reflektieren, was wir uns da betrachten wollen, wenn wir auf einen sportlichen Wettkampf gehen und als Zuschauer den Sport vielleicht auch ja, konsumieren in einer gewissen Weise.
Weil da ja auch Vorbilder wahrscheinlich geschaffen werden. Und da sind wir dann auch nochmal bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, so den Sport mit Freude auszuüben und seine eigenen Grenzen ja auch irgendwie zu akzeptieren.
Ja.
Ne? Aber auch da, also da denke ich auch so an Heranwachsende. Also so rückblickend bin ich ganz froh, dass es damals zu meiner Zeit kein Internet gab. Aber wenn ich natürlich in den sozialen Medien und so die ganze Zeit diese, ich sage jetzt mal, Hypersportler sehe oder überhaupt das natürlich alles nachbearbeitet mit Taille und so weiter und so weiter, wie nimmst du das wahr? Können Jugendliche, bei denen du noch, also bei denen du bist, also es gibt ja bestimmt ganz viele, wo du nicht hingehst, ne? Aber die eben schon so ambitioniert sind, können die überhaupt noch so frei sein, dass sie mit Spaß an der Freude dabei sind, weil, ich unterstelle das jetzt, Eltern da sind, die natürlich auch dieses Potenzial sehen, Trainer, vielleicht sogar schon die ersten Werbepartner oder Sponsoren, ne? Und dann noch Social Media. Wie nimmst du das wahr?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, wen man vor sich hat. Wenn man Heranwachsende vor sich hat, Jugendliche, die schon in dieser Leistungsszene drin sind, und das kann teilweise je nach Sportart schon recht früh sein, so ab 10, 12, 14 vielleicht, ne, dass ich wirklich schon auch leistungsorientiert im Verband auch vielleicht im Kader gegliedert bin, da merkt man schon, dass sie mehr und mehr ein Bewusstsein erstens mal für ihren Körper entwickeln und dementsprechend auch eine gewisse Sensitivität darüber zu wissen, was ist Doping und was ist nicht Doping. Und da, finde ich, kann man eigentlich schon ganz gut andocken, um zu sagen, hey, du hast dich für Leistung entschieden, du möchtest auch, dass dein unmittelbarer Gegenüber mit dir mit einer fairen Leistung begegnet. Das heißt, das bedeutet auch für dich, dass du dich eigentlich fair verhalten solltest. Und da nehme ich zumindest mit den Jugendlichen, wo ich so in der Vergangenheit Kontakt hatte, schon auch eine gewisse Dankbarkeit wahr, dass wir darauf hinweisen und Hilfestellungen an die Hand geben, wie kann ich mich denn sauber verhalten? Also es ist schon auch eine gewisse Aufgabe, sich als Jugendliche dafür zu entscheiden, zu sagen, ja, ich will sauberen Sport machen, da gehört schon was dazu, ich muss da schon ein bisschen mitdenken. Und ich nehme schon wahr, dass man diese leistungsorientierten Athleten eigentlich recht gut erreichen kann. Wenn ich jetzt eher so im unteren Nachwuchsbereich oder Hobbysportler bin, da würde ich mit dir mitgehen und sagen, ja, die haben schon einen größeren Einfluss durch Social Media, durch gewisse Normvorstellungen, die vielleicht auch durch Sport mitgegeben werden. Also wie möchte ich aussehen oder möchte ich gewisse Muskelpartien besonders definiert haben, weil ich darüber Sport empfinde und mich vielleicht darüber definieren möchte. Die haben dann aber in der Regel weniger diese Intention, Sport um des Leistungswillens zu machen, sondern eher so aufgrund von einer äußeren, von einem äußeren Erscheinungsbild, was vielleicht angestrebt wird. Und da ist es dann durchaus ein bisschen schwieriger, vielleicht jemanden zu pubertierenden Jugendlichen zu erklären, dass die Kreatinkur vielleicht nicht unbedingt das Beste wäre, einfach aufgrund, dass sie ein gewisses Potenzial einer Verunreinigung mit dopingrelevanten Substanzen birgt. Da denkt er sich dann auch so, ja, ich will doch eigentlich nur gut aussehen und was habe ich jetzt mit Doping zu tun? Aber auch da, also ich finde, es ist trotzdem wichtig, auch diese Zielgruppe damit zu konfrontieren, weil das ja der potenzielle Nachwuchs ist, der dann vielleicht doch irgendwann in 2, 3, 4 Jahren in diese Leistungsebene hinaufwachsen könnte. Nicht jeder ambitionierte Hobbysportler wird irgendwann mal leistungsorientierter Athlet, aber es ist durchaus denkbar. Und deswegen würde ich nicht ausschließen wollen, dann trotzdem auch in diese untere Riege hineinzugehen und zumindest aufzuklären, zu sagen, es gibt dieses Thema, es liegt in eurer Verantwortung, was die in dem Moment draus machen. Natürlich können wir das nicht bis ins Letzte hinein kontrollieren, aber sie haben zumindest erstmal diese erste Sensitivität, dass wenn sie hineinwachsen und leistungsorientierter werden, sich damit auch beschäftigen sollten.
Mhm. Du hast eben gerade gesagt, dass die jungen Athletinnen und Athleten sagen, ich will sauberen Sport machen. Mhm. Muss ich mich für sauberen Sport bewusst entscheiden oder entscheide ich mich bewusst für nicht unsauberen Sport?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, es gibt beides, wobei das Erstere die größere Menge ist. Also es ist eher die Entscheidung, bewusst sauberen Sport treiben zu wollen. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, das ist der allergrößte Anteil aller Athleten, die sagen, ja, ich möchte sauberen Sport machen. So, und für diese Menge an Athleten ist es eben halt die Aufgabe aufzuklären, wie musst du dich verhalten, auf was musst du achten. Aber es gibt natürlich immer wieder auch die, die sagen, ist mir egal, Leistung geht für mich über alles. Ich gehe das Risiko ein, möglicherweise auch erwischt zu werden und lege es wirklich drauf an. Die gibt es. Und man wird auch mit der Prävention sicherlich nicht jeden erreichen können. Und dennoch heißt es nicht, dass man es nicht auch versuchen sollte, auch diese Personengruppe abzuholen.
Und jetzt noch 1, 2 Tipps für die Breitensportler wie mich, die auf der Couch sitzen und denken, eigentlich müsste ich ja jetzt, oder wäre es ja ganz gut, wenn, und man macht es nicht. Ja. Also welchen Tipp hast du, aus der Hüfte zu kommen und ins Schwimmbad zu gehen, aufs Fahrrad sich zu setzen, die Schuhe anzuziehen und loszulaufen.
Ja. Also in Köln würden wir sagen, der Spaß an der Freude. Der Spaß daran, Freude zu haben, sich zu bewegen. Das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach im Sport besonders die Motivation hochhält. Also es sollte nicht unbedingt das Leistungsbestreben sein. Ich finde, so ein Leistungsbestreben kann on top hinzukommen, wenn man vielleicht auch an Leistung Freude hat. Aber vor allem sollte man darauf achten, dass man erstmal Freude an Bewegung hat. Und da rede ich noch nicht mal unbedingt von Sport. Es kann natürlich eine Sportart sein, aber es muss es nicht unbedingt sein. Wenn es für dich ein schneller Spaziergang oder körperlich aktive Gartenarbeit oder das Wandern in den Bergen schon eine gewisse Freude an der Bewegung bringt, dann absolut, dann sollte das die höchste Priorität haben. Und wenn du vielleicht zusätzlich Freude hast, dich auch mit anderen zu messen oder kleine Wettkämpfe zu gehen oder in einer Partnersportart vielleicht Badminton zu spielen, mit jemandem in soziale Interaktion über Bewegung zu kommen, dann ist das ja noch umso besser. Sprich, überleg dir, was bringt dir Spaß? Was bereitet dir Freude? Welche Bewegungsform passt zu dir? Ist das eine bestimmte Sportart? Ist es vielleicht die soziale Interaktion, die dir besonders liegt? Ist es dieses Gefühl von Ausdauerleistung? Das ist ein typisches Thema auch in der gesundheitsorientierten Sportpsychologie, ne? Mit Personen, die aus gesundheitlichen Gründen vielleicht auch Sport treiben wollen, dass man miteinander erarbeitet. Was könnte dein Motivator sein? Wie könnten wir das für dich rauskitzeln? Und ja, vor allem die Passung der Sportart, der Bewegungsform ist ganz wesentlich, um dann vielleicht auch eine regelmäßige Sportroutine für sich zu etablieren.
Und dann, so wie du es sagst, Sportuhren ganz, ganz am Ende sich zuzulegen, oder?
Ich meine, auch das kann hilfreich sein, ne? So der eigene Motivator zu sehen, oh, heute habe ich so und so viele Schritte oder meine Uhr belohnt mich, weil ich so und so viele Bewegungsminuten diese Woche hatte. Wenn man dieses Feedback ein bisschen braucht, um dann vielleicht auch selber stolz auf sich zu sein, warum nicht? Aber ich finde, es sollte nicht der einzige ausschlaggebende Maßstab sein. Es kann mehr so eine Feedback-Schleife sein, um das, was man fühlt und empfindet, vielleicht sich von außen nochmal zusätzlich zu bestätigen. Genau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst, Katrin.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 98 mit Katrin Posch. Aufgenommen am 12.02.2025. Vielen Dank fürs Zuhören.